Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Strategie, Marketing und Vertrieb mit mir, Michael Stiller, dem Gründer und Geschäftsführer von Effektweit, der Unternehmensberatung für Strategie, Marketing und Vertrieb. Ja, welcome back ist ein bisschen das Motto. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, warum Boni bei Verkaufsmannschaften wirken können, aber auch gefährlich sein können und dass Boni nur einen gewissen Wirkungsgrad haben und dass es viel, viel besser ist, purpose-driven zu verkaufen, ne? Also den Verkäuferinnen und Verkäufern klar zu machen, warum sie eigentlich dieses Produkt verkaufen sollten, was dahinter steckt und dass es eine gute Sache ist grundsätzlich. Das Ganze ist inspiriert vom Artikel aus dem HBR vom April 2025, Three Mistakes to Avoid When Setting Incentives for Sales Teams. Scott Edinger und Liza Earl McLeod haben den geschrieben und es sind halt drei Fehler, die es zu vermeiden gilt, wenn es um die Incentivierung von Verkaufsteams geht. Boni waren einer und heute kommen Spiffs dran. Spiffs, Terminus, den musste ich auch erst lernen. Was sind Spiffs? Sind Sales Performance Incentives Funds. Im Grunde genommen geht es um Prämien. Na, also ihr habt ein Produkt und es gibt eine Produktprämie, idealerweise eine fette Prämie, wenn es erfolgreich verkauft wird. Und ich weiß nicht, kennt ihr das auch? Ich habe da eine ganz lustige persönliche Anekdote auch zu. Kennt ihr das, wenn ihr in einem Geschäft seid und ihr so sagt, was ihr braucht und dann kommt der Verkäufer mit irgendwas und zeigt euch ein Produkt und ihr denkt, hä? Nee, das ist doch gar nicht das, was ich gerade beschrieben habe, was ich brauche. Der kann auch gar nicht das, was ich brauche. Und dann versucht ihr da zu korrigieren und der zeigt euch ein bisschen was anderes. Und dann kommt aber immer so, ja, oder sie nehmen doch das, was ich ihnen gerade gezeigt habe. Und das ist so der Moment, wo man, also ich habe das jetzt im Kopf, Spiff denken sollte. Weil vielleicht ist genau das der Moment, wo der Verkäufer dann eine fette Prämie kriegt, wenn er euch das Produkt andreht und ich sage bewusst andreht, obwohl es vielleicht gar nicht gut zu euch passt. Also, was hat es mit Spiff auf sich? Warum werden die eingesetzt? Bleibt dran, wenn euch das interessiert und vor allen Dingen, wenn euch interessiert, was kann man besser machen daran und was sind die Gefahren? Also steigen wir mal ganz kurz ein in das Thema. Was sind Spiffs? Ich habe es gerade schon gesagt, Sales Performance Incentives Funds. Also es geht darum, dass man einem Verkäufer sagt, wenn du dieses Produkt verkaufst, dann kriegst du dafür eine Prämie. Na, das ist halt ein Sonderfall vom Boni, sage ich mal. Der kann auch andere Dinge noch verkaufen, da kriegt er aber nicht so eine hohe Prämie, wie er es da bekommt. Das mache ich immer dann als Unternehmen, also grundsätzlich der Gedanke, ne, ich habe ein großes Produktportfolio und jetzt stelle ich fest, hey, an dem Produkt, da habe ich gerade eine besonders hohe Marge dran, weil vielleicht meine Vorlieferanten gerade eine günstige Phase haben, aus welchen Gründen auch immer. Ne? Und dann setze ich da eine hohe Prämie aus auf dieses eine Produkt und lasse die Verkaufsmannschaft einfach loslaufen. Kann man auch machen, wenn man zum Beispiel einen Ladenhüter hat. Ne? Also wenn irgendwas überhaupt nicht funktioniert und die Verkäufer da nicht rangehen wollen und vielleicht, weil es auch kompliziert zu verkaufen ist, das sind alles die typischen Momente, wo ich Spiffs auflöse. Aber da gibt es halt auch Nebenwirkungen. Ne? Und das ist so ein bisschen dieses Ding, das fand ich ganz schön in der Vorbereitung auf diese Folge, den Satz, wenn Verkäufer nur einen Hammer zur Hand haben, dann sieht auf einmal jeder Kunde aus wie ein Nagel. Was meinen die damit? Na, wenn ich jetzt sage, hey, du verdienst am meisten Geld, wenn du dieses Produkt verkaufst, dann hat das noch mehrere Implikationen. Dann habe ich ja auch das Gefühl, das Management will das auch. Ne? Das Management will jetzt, dass ich dieses Produkt verkaufe und dann mache ich das auch auf Teufel komm raus. Ne, dann gehe ich genau mit diesem Produkt raus und dann ist mir auch egal, ob der Kunde das gut findet oder nicht. Und da ist auch genau schon der Punkt. Ne? Also ich habe natürlich dann, wenn ich den Kunden gar nicht mehr berate, wenn ich gar nicht mehr auf die Bedürfnisse des Kunden eingehen kann, wenn ich quasi in Anführungsstrichen jetzt mal eine falsche Empfehlung ausspreche, weil ich dem Kunden jetzt ein Produkt andrehe, ja, dann ist das nicht gut. Ne? Und das ist auch genau der Unterschied zwischen Transactional und Consultative Selling. Bei Transactional Selling, da mache ich mir wirklich nur Gedanken, was sind meine Best Performance im Sinne von Deckungsbeitrag oder vielleicht sogar Gewinn oder Marge, wie auch immer. Was sind auf jeden Fall meine lukrativsten Produkte aus Unternehmenssicht? Und versuche, die so hoch zu incentivieren, dass die Verkäufer da rausgehen. Die anderen Produkte habe ich dann quasi nur noch für die Auslage. Ne? Es geht einfach nur darum, verkauft dieses eine Produkt besonders stark. So, Consultative Selling, was wir ja auch haben, ne? oder auch oft propagieren, gibt es auch schon ein paar Folgen zu hier in unserem Podcast, in den 340 Folgen, die wir jetzt haben, 341 mit dieser. Da gibt es auf jeden Fall auch Consultative Sellings, könnt ihr in der Suche bei uns eingeben, findet ihr das auch. Aber ganz kurz nochmal, hier geht es um das beratende Verkaufen. Ne? Also es ist nicht der Abschluss steht nicht im Vordergrund, sondern es geht darum, Bedarfsanalyse beim Kunden zu betreiben, Entscheidungshilfe zu gewährleisten und dann natürlich zu verkaufen. Aber dieser Abschluss, der steht nicht so im Vordergrund. Im Gegenteil, man geht sogar, das kann so weit gehen, dass man sagt, so ich merke, wir haben gerade kein Produkt, das Ihrem Bedarf entspricht, ne? Kommen Sie doch später nochmal wieder. Ne? Oder ich melde mich bei Ihnen, wenn Sie was haben. Bis dahin müssen Sie zu unseren Mitbewerbern gehen. So, das kann man machen und es hat vor allem eine hohe Wirkung im Sinne Kundenorientierung. Ne? Ich kann damit eine hohe Kundenorientierung bringen und vielleicht sogar langfristig einen höheren Erfolg haben. Ne, ich habe das auch schon gehabt. Wir haben schon Projekte gehabt, da wollten Kunden nur einen Workshop, wir haben dann festgestellt, der Workshop, der wird es nicht bringen. Ne? Also wir können das machen, wir können einen Tagesworkshop könnten wir anbieten. Wir sind davon fest überzeugt, dass ihr da aber nicht das Ergebnis bekommt, was ihr haben wollt. Unser Mitstreiter hat den Workshop angeboten. Ich habe dann gesagt, hey, dann macht es doch mit dem. Ne? Am Ende des Tages gab es einen Monat später den Anruf und der Kunde hat gesagt, so das war Mumpitz. Unser Mitbewerber war raus, war auch verbrannt, ehrlicherweise. Wir haben ein Projekt gemacht, das ging ein Jahr lang, ne? Wo wir dann gesagt haben, ja, das ist halt das, was ihr jetzt gerade braucht. Also letztendlich genau das Richtige. Wir haben Vertrauen gewonnen, auch mit der klaren Meinung und konnten damit halt auch den Kunden dann letztendlich gewinnen und haben auch heute noch eine gute Beziehung zueinander. Das ist der Effekt von Consultative Selling und das ist natürlich auch, und das belegen echt viele Studien, dass diese Kundenorientierung, die dahinter steckt, auch mit einer extrem hohen Kundenzufriedenheit korreliert und auch mit einer Wiederkaufsrate. Das andere führt meistens zumindest zum sogenannten Hard Selling. Ne? Also ich gehe wirklich ganz knallhart rein, überrede den Kunden, drehe ihm was an. Also das sind diese ganzen umgangssprachlichen Attributionen, die wir genau dafür haben. Und das hat auch Erfolg, das muss man auch ganz klar sagen. Das ist vielleicht sogar noch das perfide und noch gefährlicher daran. Ich kriege kurzfristig meine Umsatzziele hin, langfristig schwächt es aber die Kundenbeziehung und ich habe wahrscheinlich langfristig deutlich weniger Erfolg. Ne? Und Spiffs fördern halt genau dieses Hard Selling. Es kann auch einen weiteren Punkt haben. Motivationstheoretisch kann ich mir das auch überlegen. Es ist die sogenannte Self-Determination Theory. Da geht es darum, dass ich mir selbst quasi mein Ziel setze. Und wenn ich jetzt Verkäufer zum Beispiel habe, die eigentlich stolz darauf sind, Kunden zu beraten, ne? Dann dränge ich die natürlich mit dieser Art von Incentivierung und auch dem Signal, was ich setze als Management, wo ich sage, ey, ist mir doch egal, was die Kunden wollen, ne? Verkauf dieses verdammte Produkt. Ne? Dann dränge ich die Verkäufer in eine Rolle, die ihnen vielleicht gar nicht gefällt, in der sie sich vielleicht unwohl fühlen. In aller Regel sinkt dann die Performance auch, es sinkt die Motivation der Verkäufer und sie wirken halt auch nicht mehr so authentisch. Und manchmal erreiche ich da sogar komplett das Gegenteil noch damit. Ne? Also das ist dann nicht nur so, dass ich dieses Produkt pushe. Ja klar, wird er so ein bisschen mehr verkaufen, aber er wird deutlich hinter seiner Erwartungshaltung dahinter bleiben. Und das ist halt auch so der Punkt. Wenn ihr Produkte verkaufen wollt, dann versucht eher daran zu arbeiten, die Vorteilsargumentation nach vorne zu bringen. Denkt zum Beispiel an so Ansätze wie Total Cost of Ownership. Ne? Also zeigt dem Kunden, hey, das, ja klar, das ist ein Produkt, das mag jetzt vielleicht teurer sein als andere Produkte, aber wenn du es benutzt, dann sparst du so und so viele Stunden Zeit, ne? Oder du sparst so und so viel an Einsatzmenge und damit ist das Produkt wieder besser. Das ist der Part, und das erlebe ich total selten, das machen wir aber eigentlich immer, wenn wir so Vertriebsprojekte oder Verkaufsprojekte haben, baut Selling Stories. Überlegt euch, wie funktioniert dieses Produkt? Macht es mit dem Verkaufsteam idealerweise schon zu einer sehr frühen Phase. Also nehmt die mit in die Produktentwicklung, in die Entstehung dieses Produktes, damit dieses Produktverständnis einfach stärker wird. Ne? Und damit kriegt ihr es dann auch hin, eine Begeisterung für ein Produkt raus zu schälen, natürlich nur, wenn das Produkt auch wirklich begeistert. Ne? Also wenn ihr blinkende Eiswürfel verkauft, dann wird es wahrscheinlich für einen Verkäufer schwierig werden, aber dann verkauft ihr ja auf Masse. Ne? Dann geht es auch nicht um wirklich consultative selling, sondern wir sind jetzt natürlich hier in einem Bereich, wo es auch um erklärungswürdige Produkte geht. Das müsst ihr ja auch nicht so pushen. Aber wenn ihr da an dieser frühen Phase Verkäufer schon mitnehmt, ne, deren Input auch mit aufnimmt, auch Produktnutzen mal challenged, ne, um mit denen da reinzugehen und zu sagen, hey, was glaubt ihr denn, wie kommt denn das an? Dann kriegt ihr viel mehr Verständnis für ein Produkt und ihr müsst vielleicht gar keine Incentivierung auf ein Produkt legen, ne, um zu sagen, hey, verkauft doch dieses Produkt. Manchmal gibt es auch natürlich den Vorteil, und das ist ganz witzig, ne? Also der Begriff Spiff habe ich dann auch in der Vorbereitung herausgefunden, der wurde schon 1890 in der Londoner Gazette mal aufgegriffen. Nämlich genau da hat diese Gazette darüber berichtet, dass Modegeschäfte ihre Verkäufer incentiviert haben, Ladenhüter den Kunden zu verkaufen, egal ob das passt oder nicht. Ich musste, als ich das gelesen hatte, an diesen Loriot-Sketch denken, wo er einen Anzug kauft, in einem sommerlichen Mausgrau. Und das ist immer noch so der Punkt. Ne? Und das versucht man dann auch mit Ladenhütern da in diese Überzeugung reinzubringen. Aber das ist falsch. Denn wenn ihr so einen Ladenhüter habt, dann ist das doof, aber dann müsst ihr euch was anderes überlegen. Also versucht nicht, einen Kunden zu betuppen und zu überrumpeln. Das macht nämlich keinen Sinn. Ne, aber von daher, also, aber es ist etabliert. Seit 1890 in London gibt es das. Ja, was mal zusammenfassen, ne? Also, kurzfristige Anreize mit Spiffs sind echt ein scharfes Schwert. Ne? Wenn ihr die falsch einsetzt, dann schneidet ihr euch damit einfach ins eigene Fleisch. Ne? Das ist nichts, um langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen. Dafür braucht ihr Vertrauen, Beratung und Sinn. Also ihr braucht eine Verkaufsstory, eine Selling-Story, die ihr aufbauen könnt. Ne? Auch dazu gibt es hier übrigens schon Folgen. Credo sollte sein, verkaufe nicht, was Bonus bringt, sondern verkaufe, was dem Kunden bringt. Damit kriegt ihr Erfolg und ihr müsst eurem Vertriebsteam oder Verkaufsmannschaft auch klar machen, hey, setzt lieber auf die langfristige Kundenbeziehung als auf den kurzfristigen Erfolg. Und das Spiff setzt ein anderes Signal. Das muss euch auch klar sein. Ne? Also wenn ihr kurzfristig eine Prämie auf ein Produkt setzt, um den Absatz zu pushen, dann setzt das auch eine führungstechnische Signalwirkung bei eurem Vertriebsteam. Und es geht so weit, dass ihr damit auch euer Vertriebsteam demotivieren könnt. Ne? Von daher besser frühzeitig das Vertriebsteam mit einbinden, an der Selling Story arbeiten, Verständnis schaffen und gute Verkaufsargumente finden. Das funktioniert viel besser, bringt euch langfristig viel, viel mehr Erfolg als kurzfristige Prämie. Weiß nicht, vielleicht habt ihr es auch schon mal gehabt, ne? Vielleicht habt ihr so ein Ding auch schon mal selbst in einem Verkaufsgespräch gehabt, wo ihr gesagt habt, verdammt nochmal, warum geht der nicht auf mich ein? Schreibt es gerne hier auf LinkedIn, wenn wir den Post, wenn wir die Folge teasern oder auch direkt ins Kommentarfeld zu dieser Folge, wenn ihr sagt, ja, das ist echt so ein Ding, da habe ich schon ein paar Mal drüber nachgedacht. Nehmt es mit rein ins Vertriebsteam, ins nächste Team-Meeting und erzählt den Kollegen, hört doch mal rein in den Podcast, das würde mich total freuen, weil wir wollen weiter wachsen. Und was mich auch immer wieder freut, ist, wenn ihr in der nächsten Woche einfach wieder dabei seid. Da sprechen wir übrigens über das Thema Rabatte, der dritte Fehler, den man vermeiden sollte. Und bis dahin sage ich einfach tschüss.